Johannes für denjenigen, vor dem sich die personifizierte Furcht fürchtet, irgendwelchen Anlass zur Furcht noch geben? Ist nicht möglich. So, diese Angst der Devotis um Krishna befindet sich nicht mehr auf der Ebene des gewöhnlichen Gottesbewusstseins, wo man versteht, dass für Gott kein Grund der Angst oder der Furcht oder der Gefahr da ist. Diese ekstatische Angst der Devotis befindet sich nicht auf einer gewöhnlichen Ebene, sondern eher auf einer ungewöhnlichen Vertiefung in Sri Krishna. Sie sind völlig in Krishna absorbiert und vergessen in dieser Absorbierung den machtvollen Aspekt Krishnas, sondern sehen ihn wie eine Person. Wir haben darüber in Heidelberg kurz gesprochen. Sich an Gott zu wenden als den größten Kontrollierer, der alle Macht hat, bedeutet eine bestimmte Gemütshaltung, die gar nicht sehr fortgeschritten ist. Ein Mensch, der bei der Polizei vorbeifährt und ein Krimineller ist, wird große Angst haben von der Polizei. Ein Polizeimann mit der Mütze wird für ihn die Ursache für Gewissensbisse sein. Er wird versuchen, dem Polizist vielleicht aus dem Wege zu gehen. Auf der anderen Straßenseite geht er vielleicht längst. Denn er weiß, wenn der sich näher mit ihm befassen würde, würde das teuer für ihn werden. Diesen Mann müsste Strafe bezahlen für irgendwelche Delikte, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Deswegen denkt er immer, wenn er einen Polizisten sieht, als einen Kontrolleur. Er denkt als jemanden, der Macht hat, der ihm gefährlich werden kann. Ein gewöhnlicher Bürger jedoch, wenn er einen Polizisten sieht, dann sieht er, dass es genauso einer wie ich, der hat wahrscheinlich Streit gehabt mit seiner Frau, deswegen sieht er so bedrückt aus. Und er ruft ihm freundlich zu, oder Hermann, wie geht's, bessere dich? Und auf diese Weise haben sie einen normalen Austausch. So ist es mit Krishna. Diejenigen, die noch nicht sehr weit fortgeschritten sind in ihrem Gottesbewusstsein, die denken ständig daran, wie Gott die höchste Kontrolle hat, wie er die höchste Macht hat, wie alles von ihm ausgeht, alles von ihm erhalten wird und vielleicht alles wieder in ihn eingeht. Doch diejenigen, die auf einer anderen Ebene sind, denken viel persönlicher an Krishna. Der machtvolle Aspekt, die Kontrolle über alles, wird in den Hintergrund gedrängt durch deren Liebe, die sie für Krishna empfangen. Und so kann es vorkommen, dass sie sich ängstigen um sein Wohlergehen. Es wird sehr deutlich in den verschiedenen Lilas, die Krishna in Vrindavan hatte. Oft kamen Dämonen und griffen ihn an, und danach dann war Mutter Yashoda sehr besorgt um ihn. Einmal wollte sie ihm verbieten, weiterhin Kühe zu hüten und in den Wald zu gehen, weil sie dachte, das ist zu gefährlich für dich. Da kann ja alles passieren inzwischen. Hier in Vrindavan sind ja lauter Dämonen unterwegs, die es nur auf dich abgesehen haben. Und einmal, als Krishna gerade die Putana-Hexe getötet hatte, die gekommen war, um ihn zu säugen, war Mutter Yashoda ebenfalls sehr besorgt. Es ist interessant, die Putana-Hexe hatte sich war mordend und brandschatzend durch die Dörfer um Vrindavan gegangen und nahm dann die Form eines wunderschönen 16-jährigen Mädchens an, um in das Vrindavan-Dorf selber zu gehen. Sie hatte sich die Brüste mit dem giftigsten Gift eingerieben und kam jetzt auf Krishna zu, um ihn zu säugen. Als Mutter Yashoda und Ruth nahm, saugte Krishna ihr dann zusammen mit ihrer bitteren Milch die Lebensluft aus und die wollte Krishna abschütteln, ging aber nicht. Sie lief dann aus dem Hause und aus dem Dorf heraus und am Dorfrand angekommen, nahm sie ihre ursprüngliche Form an, ungefähr 16 Kilometer groß wurde sie, also höher als der Mount Everest, der ist nur 8000, ne? Doppelt so hoch wie der Mount Everest. Fiel dann zu Boden nieder, weil sie ein Monster war. Das King Kong war eine Ameise dagegen. Fiel zu Boden nieder und während sie fiel, zersplitterten die Bäume rechts und links von ihr. Die Dorfbewohner von Vrindavan dachten natürlich, dass Krishna bei diesem unheimlichen Monster, das er zwischen den Fingern zerdrückt worden war. Aber als sie kamen, sahen sie, wie Krishna auf der Brust Putana spielte. Irgend so ein unschuldiges Spiel, vielleicht macht der kleine Sandhäufchen, tat eine Faustfeder rein, war völlig absorbiert im Spiel. So, oder er spielte mit Ochsenkarren. Und die Bewohner von Vrindavan waren. Sie konnten nicht glauben, was sie da sahen. Sie dachten, das ist eine Illusion zuerst. Krishna ist lange tot. Und dann dachten sie, Hari hat unseren Sohn mal wieder beschützt. Dann fing Mutter Yashoda an, ihn erstmal mit Yamuna-Wasser zu übergießen und dann mit Milch und dann mit Kururi, um ihn vor bösen Geistern zu beschützen. Und dann nahmen sie einen Kuhwedel und wedelte den ganz aufgeregt vor ihrem Sohn auf und ab, denn sie war der Ansicht, dass das glücksverheißend sei und ihnen ein langes Leben geben würde. Und dann fing sie an, einen Mantra zu chanten, den sie von Durvasa Muni erhalten hatte, ein sehr powerful Mantra, mit dem sie jedes Gliedmaß Krishnas beschützte. Wie gesagt, und dann wollte sie ihm verboten. Also da war Krishna noch sehr klein, also da gab es noch nicht so. Auf diese Art und Weise sagte Mutter Yashoda nicht, dass Krishna der höchste Kontrollierer ist, für den ein Dämon dieser Welt überhaupt keine Schwierigkeiten mehr ist, sondern ganz im Gegenteil. Sie sagte, mein Sohn und er muss unbedingt von mir beschützt werden. So. Es ist nun interessant zu vernehmen, dass diese ständige Denken an Krishna, auch in Sorge, oder überhaupt der ständige Gedanke an Krishna, uns verhilft, eine Beziehung zu Krishna zu bekommen. Prabhupada macht hier den Unterschied, dass ja kein Unterschied besteht zwischen Krishna in seiner Form, seiner Eigenschaft und so weiter. Und wenn man es irgendwie lernt, an Krishna zu denken, kann man auf diese Weise immer mit Krishna zusammen sein. Ich möchte euch hier gerne ein Lila vortragen, was dieser Punkt sehr, sehr nice macht. Es geht hier um das Beispiel der Yakika Brahmen hat. Das heißt, der Frauen, der Brahmen hat, die mit Krishna, die Krishna etwas geben wollten. Ja. Einst, als Krishna mit seinen Kurierten durch Vrindavan ging, kam sie an einem Dorf vorbei, in dem Brahmanas gerade damit beschäftigt waren, ein Yajna, ein Opfer auszuführen. Und die Freunde Krishnas fühlten sich sehr hungrig. Sie gingen deswegen zu Krishna und sagten, jetzt kannst du dafür sorgen, dass wir ein bisschen Prasadam kriegen. Die machen da ein großes Yajna. Da sagte Krishna, geht mal und bettet. Weil die Brahmanas, Brahmana, Krishnas Kuhhirtenfreunde sahen, die vor ihm standen und um Nahrung bettelten, sagten sie, das können wir nicht, was fällt ihnen überhaupt ein? Wir haben das Jagd ja noch gar nicht ausgeführt. Die schlauen Kerle wissen bestimmt, dass es nach dem Jagd ja eine große Speise gibt, aber das können wir doch nicht jetzt geben. Da sagten die Jungs, aber es ist so, dass Krishna und Balaram auch hungrig sind, die sind in der Nähe. Wenn ihr das zu Krishna und Balaram gebt, werdet ihr das Ziel aller Opfer erlangen. Und die Opfer sind ja letztendlich dazu bestimmt, Krishna zufriedenzustellen. Nur die Brahmanas waren jedoch so von sich eingenommen, dass sie überhaupt nicht antworteten. Sie sagten gar nichts, sondern guckten nur weg. Dann kehrten die kuhhirten Jungen zurück und waren völlig niedergeschlagen. Wir haben in eurem Namen gebeten, aber diese Brahmanas haben es nicht einmal für nötig erhalten, uns anzuschauen. Ah, sagt die Krishna, das macht nichts. Das ist die Natur, wenn man der Sache, wenn man zu etwas kommt und man fragt um etwas. Manchmal kriegt man nichts. Das ist auch eine wertvolle Unterweisung für die Sankirtan, die Bodhi. Wenn man manchmal zu jemandem geht und ihm ein ganz klares Buch anbietet, manchmal reagiert er überhaupt nicht. So Krishna sagte, das ist natürlich, seid nicht frustriert. Aber ich gebe euch einen Tipp. Die Frauen der Brahmanas sind mir sehr zugeneigt. Bitte sie in meinem Namen um etwas zu essen. So als die Frauen der Brahmanas hörten, wie Krishna und Balaram in der Nähe hungrig waren, sammelten sie sofort das, was gekocht war, für das Yagya ein in gewaltige Kästen und brachten es an das Ufer der Yamuna zu einem Garten, wo sie Krishna sahen, wie er mit Balaram auf und ab ging und dabei in der Hand ein Lotus wirbelte. Sie hatten schon lange Zeit von Krishna und Balaram gehört. Als sie ihn jetzt sahen, tranken sie ihn durch die Augen, so heißt es im Bhagavatam. Sie schauten ihn an, ganz feste, durch die Kanäle ihrer Augen, zwangen sie ihn in ihr Herz einzugehen. Und dort im Herzen umarmten sie ihn. Sie waren Frauen und konnten Krishna nicht, also Brahmana-Frauen und konnten auf Krishna ja nicht zugehen und ihn einfach so umarmen. Dort nahmen sie ihn ins Herz und umarmten sie da. Mit dieser Methode kann man übrigens alles machen. Also man kann einfach im Herzen zum Beispiel denken, wir haben schon einen großen Reform hier in Berlin, direkt am See gelegen und so weiter und so fort. Wir können mit seinem Herzen auf dieser Farm hingehen. Das nützt natürlich nicht den hungrigen Weichnamas, die Getreide essen müssen, von der Farm angebaut. Aber nur zum Sagen, also da auf dieser Ebene geht das alles. So, dann wollten die Brahmana, darum geht es hier eigentlich, sie wollten gerne mit Krishna zusammen sein. Und sie sagten zu Krishna, mein lieber Krishna, du machst es unangenehm sein, wenn wir jetzt mit dir in das Dorf gehen und einfach da im Dorf von Vrindavan herum sind. Das macht sehr schlecht für dich sein, für deinen Ruf und dein Ansehen. Aber was wir machen können, wir halten uns einfach im Walde auf. Wir verlassen uns unsere Ehemänner. Und wenn immer du in den Wald kommst, dann können wir ein bisschen Gemeinschaft mit dir pflegen. Ist das okay? Wir waren also bereit. Wir sind go, Nidaiki.
Go.
Hallo Krishna. Sieh mal, deine Spinne ist doch immer hier. So, die Frauen waren also so angehaft an Krishna, dass sie ihre Ehemänner aufgeben wollten und sich einfach mit den Sprösslingen und Madhavi-Blumen im Wald von Vrindavan aufhalten wollten. Sie sagten, wir wollen nicht mal deine direkten Dienerinnen oder Freundinnen werden. Dazu sind wir nicht fortgeschritten. Wir sind ja nicht wie die Gopis. Wenn wir nur im Vrindavan sein können, dann werden wir einfach die Tulasi-Galanten auf deinen Kopf, auf unseren Kopf legen, die du nachlässig weggekickt hast und auf denen die Gopis getrampelt, also gegangen sind. Das werden wir tun. Das reicht schon für uns. So. Krishna sagte daraufhin etwas, was für uns von großer Wichtigkeit ist. Er sagte, nein, geht ihr lieber zurück und verehrt mich aus der Entfernung. Wisst ihr nicht, dass ich nicht verschieden bin von meiner Form als Deity? Identisch bin mit meinem heiligen Namen. Wenn ihr über meine Herrlichkeiten hört, dann werdet ihr mit mir zusammen sein können. Krishna gab hier den Yajnika Brahmana-Frauen eine der wichtigsten Unterweisungen für die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Auch wir sind nicht in der Lage, direkt im Wald von Vrindavan zu sein. Aber wir können mit Krishna Gemeinschaft pflegen, genau wie es die Brahmana-Frauen taten, indem wir über den heiligen Namen Krishnas hören und schenken. Der Devotee hat eigentlich nichts Besseres zu tun, als in dieser materiellen Welt mit Krishna Gemeinschaft zu pflegen. Das ist an und für sich die einzige Aufgabe, die wir in unserem Leben erfüllen müssen. Auf die Ebene zu kommen, wo wir Achyuta Jana sind, in der Familie Gottes sind, wo wir ständig Gemeinschaft mit uns leben. Und das kann in diesem Kali Yoga durch das Chanten der heiligen Namen, durch das Hören über Krishna und das Sehen von den Deity-Formen von Krishna. So, die Ladies der Brahmanas, also die Frauen der Brahmanas, gingen also zurück. Und sie trafen zu Hause eines der ihrer Freundinnen, die Alti ebenfalls Krishna besuchen wollte und ihm Nahrung anbieten wollte, mit Gewalt zurückgehalten worden war von ihren Ehemännern. Als sie ihr erzählten von Krishna, wie sie ihn getroffen hatten, gab sie sofort ihren Körper auf und ging nach Goloka Vrindavan in die ewige spirituelle Welt zurück. Als Anhaftung. So. In dem spirituellen Körper dann. So, Krishna setzte sich dann mit seinen Freunden hin und aß, was die Brahmana-Frauen gekocht hatten. Die Brahmanas nun auf der anderen Seite lamentierten sehr stark. Sie sagten, zur Hölle mit unseren dreifachen Arten von Geburten. Wir haben nicht Liebe zum Jagadguru, zum Herrn des Universums, dem spirituellen Meister des Universums, zu Krishna entwickelt. Aber unsere Frauen, obwohl sie nie Riten zur Erläuterung gemacht haben, obwohl sie nie in einem Ashram gelebt haben, obwohl sie nie Entsagung ausgeführt haben, haben dennoch diese transzendale Liebe zu Krishna entwickelt, wodurch sie die Fessel von Geburt und Tod durchbrochen haben. Zur Hölle mit unserer dreifachen Art von Geburten. Die erste Geburt ist die physische Geburt, die zweite Geburt ist die Einweihung und die dritte Geburt ist die Einweihung in die Ausübung von Yajna. Zum Beispiel Maha Virjani Maha von Tatsai. Mahamurti, Mahamurti hat gerade die zweite Einweihung gekriegt nach dieser Kategorie. Erst war die physische Geburt, wo er in irgendeinem Krankenhaus aus dem Schoß einer Frau herausgefallen ist. Jetzt die zweite Geburt. Irgendwann wird er bestimmt, wenn er so weiter die Deity verehrt, die dritte Geburt kriegen. So, ihr seht also hierin, dass die Brahmanas sofort klagten über den Aho, dass sie nicht trotz ihrer Bußen und Yajna so viel Fortschritt gemacht hatten wie ihre Frauen, die sich mit reiner Liebe an Krishna gedacht hatten und die sogar alle Regeln des Vanashram, alle gesellschaftlichen Regeln aufgegeben hatten, nämlich zweimal. Erstmal haben sie ihre Männer verlassen, die nicht damit einverstanden waren und ihren, den Befehlen der Männer nicht gefolgt. Und zweitens, noch schlimmer, hatten sie, nicht schlimmer für, aber für die Brahmanas vielleicht schlimmer, sie hatten die Opfer, die für die bestimmt waren für dieses Yajna, einfach genommen und Krishna gegeben. Jeder, der dieses Lila hört, wird ein großes Anatta überwinden können, nämlich dass er, dass ihm Krishna gleichgültig ist, weil er Stolz hat auf Vanashram Dharma. Also man kann auch, indem man dieses Lila hört, verstehen, wie es wichtig ist, gesellschaftliche Konventionen manchmal zu brechen, um Krishnas Lotusfüße zu erlangen. Die Brahmanas jedoch, anyways, das ist eigentlich so der Punkt dazu, der ist einzelne, hier geht in dem Vorlesung, dieser Vorlesung. So, ich wollte jetzt noch einen anderen Punkt machen. Wir haben also gehört, eine Illustration gehört für den Satz, jeder also, der direkt oder indirekt an Krishna denkt oder über Krishna spricht oder ihn verehrt, entwickelt Zuneigung zu ihm. Das hatten diese Brahmana-Frauen bei sich zu Hause gemacht und deswegen kamen sie auf diese Stufe. Weil nämlich Krishna absolut ist, besteht zwischen seinem Namen, seiner Gestalt und seiner Eigenschaften kein Unterschied. Unsere innige Beziehung zu Krishna können wir vertraulich wiederbeleben, indem wir über ihn sprechen, über ihn hören oder uns an ihn erinnern. Seht ihr mal, Krishna hat seine transzendentalen Namen mit einer bestimmten Kraft verbunden. Sarva Shakti, alle Kräfte sind in diesen transzendentalen Namen drin enthalten. Und auf diese Weise haben wir die Chance, ebenfalls Krishna bewusst zu werden, durch das Chanten seiner heiligen Namen. Die heiligen Namen sind nicht gewöhnliche Namen, sondern sind Träger aller göttlichen Energien. Wir haben, das ist wichtig für uns, denn wir haben ein grundsätzliches Problem. Unser Problem ist ein Problem der Liebe. Wir haben es verlernt zu lieben. Und zwar, indem wir unsere Liebe falsch platziert haben. Das ist ein ernsthaftes Problem, über das Bhaktivinoda Thakur sehr interessant spricht. Wenn Liebe zum Beispiel auf Geld gerichtet wird, dann wird es zu Gier. Wenn Liebe auf andere Menschen gerichtet wird, denen wir verpflichtet sind, wird sie zu Dankbarkeit. Wenn Liebe auf andere Körper gerichtet werden, also mit denen wir kopulieren wollen, wird sie zu Lust. Wenn Liebe an Objekte dieser Welt gerichtet wird, dann wird es zu Anhaftung. Liebe ist also die stärkste Fessel, wie man so schön sagt, weil sie zugleich die größte Energie bildet. Nun, Krishna kommt und bittet um unsere Liebe, denn an und für sich gehört ihm diese. Wir sind dann in unserer richtigen Position verankert, wenn unsere Liebe ausschließlich auf Krishna gerichtet ist. Doch in der materiellen Welt ist dies sehr, sehr schwierig, da wir eben, wie vorhin angedeutet, unsere Liebe zu so vielen Dingen gegeben haben und sie so viele verschiedene Spielarten angenommen haben, dass wir völlig eine normale Seele völlig verkettet ist. Besonders schlimm ist natürlich die Anhaftung, die wir haben an unsere Pläne und an unsere Wohnungsort oder bestimmte Tätigkeiten und so weiter und so fort. Ein großes Problem, was zum Beispiel bei jungen Bhaktas, wenn die Mutter morgens anruft,
Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, da gibt es einen Klassiker von Freddy Quinn gesungen. So richtig die Details. Wir werden unsere Anhaftung wieder ein bisschen mehr aufgerührt und aufgewühlt. So, wenn wir es doch nur einfach lernen könnten, Krishna zu lieben, wäre alles klar. Aber das ist so schwierig. Eben weil wir seit unvordenklichen Leben erlaubt haben, dass sie sich verbreitet in alle möglichen Richtungen. Das ist das Problem. Wir können ja ehrlich sein, wir sind hier nicht die Bodhi-Kreise. So, Prabhupada hat hierüber einmal etwas sehr Schönes gesprochen, aus dem ihr deutlich seht, wie von Krishna der Wunsch an uns alle geht, zu ihm zurückzugehen. Und ich möchte das direkt im Originaltext euch vorlesen. Wenn man den Punkt erlangt, wo man versteht, Gott ist der Einzige, den ich liebe, Krishna ist der Einzige, dem meine Liebe gehört, dann ist das Leben perfekt. Wenn man diese transzendentale Beziehung mit Krishna kostet, fühlt man wirkliches Glück. Der Sprössling der Hingabe wird dann sehr stark beschützt sein. Und man erreicht den höchsten Bestimmungsort. Wenn man einmal Liebe zu Gott empfindet, dann besteht kein Zweifel darüber, dass man das transzendentale Reich Krishnas erlangt und mit ihm persönlich Gemeinschaft haben wird. Genauso wie wir hier uns von Angesicht zu Angesicht sehen. Seht ihr mal, man kann sich so bemühen, früh aufzustehen, das hatten wir gestern, die Erscheinungsweise der Unwissenheit abzuschütteln, entschlossen zu sein, alles richtig zu machen, morgens schon alle Runden gechantet zu haben, vor der Guru-Puja, was ja in Berlin wirklich nicht einfach ist. Wir haben das ja total, wenn man von hier, wenn man von außerhalb kommt, das haut einem jedes Mal um, die Berliner Atmosphäre. Man ist jedes Mal, man kann tun, was man will. Man liegt nochmal eine Stunde extra da. Das ist einfach die Berliner Luft. So, man kann alles tun, aber wenn man nicht Liebe zu Krishna entwickelt, geht es einfach nicht so schnell und bleibt ein starker Kampf. Doch wenn man diese transzendentale Beziehung mit Krishna findet, dass man weiß, ich bin einfach Krishnas Diener, ich liebe jetzt einfach nur ihn, dann, geht alles sehr leicht voran. Lord Krishna und sein Reich existieren. Und man kann dorthin gehen, ihn erreichen und mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist eine Tatsache. Spirituelles Leben bedeutet, Gemeinschaft mit dem höchsten Herrn zu haben und ewig in Glückseligkeit und Wissen zu existieren. Solche Gemeinschaft bedeutet, man spielt mit Krishna, man tanzt mit Krishna und man liebt Krishna. Als Krishna hier auf der Erde war, liebten ihn alle Bewohner von Vrindavan. Genauso wie die Bewohner von Vrindavan Krishna ohne Bedingung liebten, so liebte Krishna auch sie ohne Bedingung. Krishnas einzige Aufgabe sah darin, die Bewohner von Vrindavan zufriedenzustellen. Und ihre einzige Aufgabe sahen sie darin, Krishna zufriedenzustellen. So, das ist also, worum es uns letztendlich geht in dieser Bewegung. Ich kann mich an einen neuen Bhakta erinnern. Der war für 2 Wochen im Tempel. Und nach 2 Wochen hatte er seine erste große Krise. Er sagte, wie ist es möglich? Ich wollte doch zu einer indischen Bewegung, aber hier geht es nur um Gott. Wie schade. Der war total frustriert. Der hatte das nach 2 Wochen erst rausgekriegt. Der war ein bisschen schwer von KP. So, Ich wollte das einfach hier ganz deutlich sagen für unsere Freunde Krishnas und Bhaktas und die Bogis. Es geht hier um Krishna. Und man kann sehen, wenn man sich in diesem Bewusstsein befindet, wird man ganz, das hilft einem unglaublich. Das war ein einfacher Punkt, aber es hilft einem unglaublich. Einige der Devotees fahren jetzt zum Beispiel nach Vrindavan und sind jetzt schon ganz aufgeregt im Magen, ein gewisses Gefühl da, Aufregung vorhanden. Es ist überhaupt keine Schwierigkeit mehr, auf die Toilette zu gehen. Man ist die ganze Zeit völlig aufgeregt, das arbeitet alles da unten in dem Bereich. So, das zeigt Reisevorbereitung oder Reisefieber. Krishna-Bewusstsein in dieser materiellen Welt ist von einem ähnlichen Fieber ausgezeichnet. Man hat ein Reisefieber, in die spirituelle Welt zurückzugehen. Der Devoti, der an Krishna denkt, hat tatsächlich ein Reisefieber. Er will zurück. Ja. Wie haben wir vorgelesen, den einen Tag, ich möchte das hier nochmal, man sollte fasziniert sein von der Information, in die spirituelle Welt zurückzugehen. Ich denke, ich habe den Satz schon auswendig. Es geht um diesen Satz. Man sollte fasziniert sein und dann eine Art Reisefieber empfinden. Ich kann auch zurück zu Krishna gehen, in diesem einen Leben. Ich brauche nur ein bisschen mich bemühen, und ein bisschen Entschlossenheit zu entwickeln. Sehen wir, durch Praxis können wir alles allein. Natürlich bei dieser, um Entschlossenheit zu entwickeln, ist es auch wichtig, sich Gedanken zu machen um den Punkt der Liebe. Wie ihr alle wisst, wir sind jung und diese junge in dieser Welt ist das Zusammensein zwischen Mann und Frau etwas, was seit vielen Geburten als das höchste oder eines der wesentlichen anstrebenswerten Ziele für die bedingte Seele gilt. Das ist einfach so arrangiert. Und als Brahma das Universum geschaffen hatte, sah, wie die bedingten Seelen völlig gleichgültig darin blieben und dachte, irgendwas fehlt hier noch. Das geht doch nicht so weiter. Die müssen ein bisschen Anhaftung jetzt entwickeln. Wo kommt das denn jetzt? Und dann schuf er erstmal die Form der Frau. Und natürlich für die Frau schuf er die Form der Mann, also sorgt er dafür, dass ein Mann anziehend wirkt. Und seit der Zeit, also seit Anbeginn der Schöpfung, bedeutet die größte Form der Anhaftung in dieser materiellen Welt, die den Motor bildet für viele Pläne schmieden und viele Ideen, die Anhaftung zwischen Mann und Frau. So, wir sind alle im Brahmachari, also wir sind, auch die Haushälter von uns sind ja Brahmachari-Haushälter, das heißt, sie gehen mit dieser Anhaftung sehr, sehr vorsichtig um und somit sind sie auch für die Brahmachari verehrenswert. Aber dieses Zölibat ist ein wichtiger Faktor, um Entschlossenheit zu entwickeln. Entschlossenheit kann nur dann ausgeführt werden, wenn man stark ist im Geist. Wenn der Geist jedoch immer angehaftet ist zu Sinnenbefriedigung, dann wird er sehr schwach und man kann alles mit ihm machen. Ihr könnt es sehen in unserer heutigen Gesellschaft, wo die Menschen zu sehr angehaftet sind an Sexualität. Sie sind ständig gestört und ständig fluktuieren sie. Das heißt, sie gehen in ihre Entschlossenheit hin und her. Körper sagt, in modernen Zeit kann niemand für lange Zeit einfach da sitzen an einem Ort, so unrastlos wird. So, das kommt alles, diese Unruhe und diese Unentschlossenheit, kommt alles davon, dass der Geist zu sehr angehaftet ist an Frauen. Oder bei Frauen, dass der Geist zu sehr angehaftet ist an Männern. Und aus diesem Grunde sollte man hierauf achten. Man kann erst dann entschlossen werden, zurück in die spirituelle Welt zu gehen, in diesem einen Leben, wenn man mit großen der Reinheit den Geist kräftig macht, indem man ihn schult in Zölibat. So, Hare Krishna, hiermit haben wir ein paar Punkte gemacht. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich weiterführen, dass ihr euch weiter inspirieren könnt. Kommt auf euren Basis Krishna Bewusstsein. Hare Krishna, sind hierzu irgendwelche Fragen? Fix the mind, very important there. Gut, hier ist nochmal Heike heißt sie, glaube ich, nicht? Seid fruchtbar und mehret euch in der Bibel. Ja, in jeder Religion, diesen Punkt haben wir gerade gestern am Telefon ausführlich behandelt. Ich möchte diese Frage ein bisschen auf eine noch philosophischere Ebene stellen, als sie ohnehin schon ist. Es ist so, dass in allen Schriften und allen Religionen drei Bereiche sind. Karma, Jnana und Bhakti. Mit Karma und dem Karma-Tanta-Teil der Veda sind solche Unterweisungen gemeint, die einem Menschen helfen, seine materiellen Wünsche zu erfüllen. Nicht? Mit Jnana ist mehr das intellektuelle Wissen gemeint und mit Bhakti das gemeint, was die Devotees machen. Nicht? Wir praktizieren Bhakti-Yoga und das Zentrum heißt sogar Zentrum für Bhakti-Yoga. Nicht? Oder Berliner Bhakti-Yoga-Zentrum, so rum glaube ich. So, diese Unterweisung aus der Bibel sei fruchtbar und was? Multipliziert euch? Diese Unterweisung ist in dieser Karma-Ebene. Jedoch heißt das nicht, dass man einfach launenhaft seine Sinne befriedigt. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna, dass er Sexualität ist, die nicht entgegen der religiösen Prinzipien stattfindet. So, diese Multiplizierung, die, naja, das ist nicht gerade biblisch, was heute so gemacht wird. Seid fruchtbar und mehrere. Aber sicherlich, das ist eine Unterweisung, die halt dort anzusiedeln ist. Luther, Luther, diese der hat eine Nonne übrigens geheiratet. War so ein geblüter Brahmacharya. Luther, Luther, oder wie heißt er? Martin, sorry. Noch jemand? Ja. Weggehen. Es gibt drei Dinge, die man tun sollte, wenn die Devotees vergehen, wenn man Frevel hört und in diesem Zusammenhang, dass die nicht weiter agitiert werden, nicht, dass die plötzlich hinterhergehen und einen getan Tag einfach ruinieren. Da muss ein Missverständnis vorliegen. Nicht so sagt es ein kultivierter Mensch, wenn er angepöbelt wird, sagt, da muss ein Missverständnis vorliegen und dann geht er weg. Nicht? Und wenn das nicht nützt, ja, also weggehen auf alle Fälle. Nicht? Vielleicht, wenn die einem hinterhergehen, muss man kurz sich irgendwo hinsetzen, wo die einen nicht sehen und ein bisschen den Bhagavatam haben lesen und dann kann man nachher weitermachen, bis sie weg sind. Da muss ja ein Missverständnis vorliegen. Sofort weggeht los. büßt man selber ein an seinem eigenen Krishna-Bewusstsein. Das heißt, wenn große Seelen geschmäht werden, und man hört das zu, jetzt gehen all diese Errungenschaften, die man durch die Ausübung seines spirituellen Lebens bekommen hat, die gehen weg. Die gehen weg. Wenn man zuhört, wie große Seelen geschmäht werden. Ja. Mit Worten meinst du?
Oder auch anders?
Wenn nur beleidigt wird?
Ja, also wenn jetzt
dann
so
unser
Krishna-Herz und so, also ganz schlimm.
Weggehen.
Ja, aber was passiert dann, wenn dann irgendwie...
Ach so, wenn du dich wehrst?
Ja.
Dann bist du in Maya. Ja. Nicht im Polen.
Und, ja, man ist
nur wenn andere die Devotees angegriffen werden. Nicht, das ist nicht gut, wir können nicht so werden wir, die Kamis werden es immer missverstehen, das ist schädlich für die Verbreitung unserer Bewegung, die Kamis werden es immer missverstehen, wenn die Devotees jemanden angreifen, es sei denn, es ist eine eindeutige Situation, wo sie sehen, dass der Devote tätlich angegriffen worden ist. Nicht gut. Außerdem, was hat man dazu, wenn du aggressiv bist, dann tanz ordentlich im Kirtan, dann geht das weg. Ich weiß, die Kamis können da ganz schön auf die Nerven gehen. Ich weiß schon, das ist nicht so einfach. Das ist manchmal wie beim Zahnarzt da draußen. Ich weiß das nicht. Ich glaube mir, ich sage es nicht aus reiner Theorie. Ich kenne das auch, dass man einfach denkt, jetzt war es halt wieder wahr. Einsatz zu viel lässt. Aber muss man einfach tolerieren. Sieh es als eine Übung, dass du demütig wirst. Aber nicht immer. Dass man da nicht weggehen kann. Ja, hab's angetan. Ja, das ist halt dann die Zwickmühle. Das stimmt. Wenn man sich das anhört, ist es nicht so gut. Wenn man weggeht, ist es überhaupt nicht so gut für den anderen, weil dann wird der total verunreinigt und nimmt auch kein Buch wahrscheinlich mehr. Also natürlich nicht, wenn man weggeht. Dann muss man einfach das höhere Prinzip sehen. Das höhere Prinzip würde, ich meine, da mache ich jetzt verschiedene. Wenn ich jetzt gefragt werde, auf meinem Verständnis von der Situation, würde ich sagen, das höhere Prinzip ist, in dieser Situation da zu bleiben und zu versuchen, die Situation da irgendwie zu entspannen, indem man sagt, das ist ja, wir haben da wirklich falsche Informationen, es tut mir wirklich leid, dass Sie jetzt so falsch informiert worden sind, nicht? Und so weiter. Da muss man die Sache in Stellung, schnell ein Buch. Das ist da das höhere Prinzip. Wir sind halt, weswegen sind wir draußen, müssen wir uns fragen. Um irgendwie Vaishnava-Etikette zu leben, da draußen, nein, wir sind, sicherlich ist das, ja, das auch, aber in erster Linie sind wir draußen, weil wir Bücher verteilen können. Denn um Vaishnava-Etikette nur zu leben, das könnten wir hier viel besser machen. Im Tempel. Wir sind da, um Bücher zu verteilen. In diesem Prinzip versuchen wir dann alles anzugleichen. Wobei wir die Vaishnava-Etikette ja auf keinen Fall vernachlässigen und dann Kami dann immer in den Pöker treten. Machst du das manchmal? Das kommt so überein manchmal, die Idee, ne? Ja. Ja, war anders. Ja, wir brauchen nicht ins Detail zu gehen. Ja, ist die Frage beantwortet? Ja. Wieso, wie in der Situation, die Shruta Kirti beschrieben hat.
Man kommt da, die wissen vielleicht schon vor,
nein, man braucht nicht. Es gibt Folgendes, wenn du mit Worten die Schmähung beseitigen kannst, das ist ja das andere. Es gibt diese drei Alternativen, von der man soll mit Worten versuchen, den Gegner zu entkräften. Nicht. Und wenn das nicht geht, aber ich meine, wir haben es hier mit Menschen zu tun, die auf einem sehr niedrigen Bewusstseinslevel sind und da sind sie meistens nicht zugänglich für Worte. Es gibt aber solche, das muss man halt da entscheiden. Es gibt solche, die man schon umstimmen kann. Es gibt zum Beispiel einen rhetorischen Trick, mit dem man ein Gegenargument. Man muss da zu diesen Dingen übergehen, weil die hören im ersten Abend. Allein, dass jemand schon auf der Straße jemand schmäht, heißt, dass der unglaublich agitiert ist. Denn die Leute haben ja so unterdrückte Gefühle heutzutage. Die reagieren, wenn die sich schon durchgerafft haben, jetzt zu sagen, du, und dann was einfach was Unflätiges sagen, nicht? Dann heißt das, dass die schon ganz schön in Rage sind und das ist wahrscheinlich schwierig sein. Da muss man irgendwie sie verblüffen. Ja, ja, ist denn da war sowas, was man manchmal machen kann, ist, naja, reagier ruhig deine Aggression ab. Aufgrund deiner, so in dem Stil, dass man ihn so ein bisschen angreift, aber in einer, nicht in einer bösen Art, weil dann werden die stutzig.
Ein bisschen
anyways, das glaube ich, dass ihr, wie man da reagiert, das müsst ihr selber sehen. Ihr müsst das Prinzip verstehen und dann entsprechend dieses Verständnisses handeln. Prinzip ist, wir wollen Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Also verbreitendes Verständnis ist, wir können nicht dulden, wie Schmähungen gemacht werden. Fragt ihr, boah, hier ist so viel Fragen. Ja, sagen die das? Wäre sehr interessant, mal diese Schriften, weil ich würde mal um einen Textauszug bitten, nicht fotokopieren. Ich meine, ich bezweifle das nicht, aber das ist mal interessant zu sagen. Das gehört zu der religiösen Polemik einfach dazu. Nicht, dass man nennt das Inklusivismus, dass man das alles mit umarmt. Das machen wir übrigens auch manchmal. Nicht, ja, gibt es Weichen, aber Schriften, die, wo alles Mögliche gesagt wird, zum Beispiel. Das kannst du gleich zurück. Auch wenn wir auf der Ebene diskutieren, sagst du Folgendes. Die Kabbala, kannst du dann sagen, ist er nicht das? Nee, Kabbala, wie dieser Stein in Mekka. Wie heißt der? Dieser schwarze Stein. Kabbala? Den sie verehren. Das soll ein Teil von einem alten Shyamasundar-Devi sein. Die verehren jetzt also Krishna. Wieso Schila-Verehrung? Nicht? So sagen wir dann zu. Ich meine, ich persönlich denke, das ist Polemik, aber also wir können das auch. Ja, aber die wirkliche. Anyways, würde ich nicht, sonst kommen die mit der Bande und lynchen uns alle, wenn sie das sehen sollen. Ne? Die sind ja so untolerant. Aber ich würde mal. Es wäre interessant, wo das steht. Nicht? Also sind wir Freunde, kannst du sagen. Wir, nicht? Und kommt hin und vermeidet, dass immer Leute reinkommen und die Gaurav Chandra immer 300 Mark stehlen. Nicht? Kundalata. Auf den himmlischen Planeten wird Kali-Yoga mehr wie eine, es wird schon wahrgenommen, aber aus der Ferne gibt es da nicht so wie hier. Die bauen zum Beispiel nicht plötzlich Tierfahrten auf den himmlischen Planeten oder machen Betonsiedlungen, sozialen Wohnungsbau. Dergleichen. Es existiert besonders hier auf der Erde, wird es besonders aufgenommen. Und es gibt da einen Hinweis im ersten Kanto, wo Kali tatsächlich abwartet vor der Erde, bis Krishna weg ist. Und erst als Krishna fortgegangen ist, da geht Kali in die Atmosphäre der Erde ein. Also, aber es ist eine interessante Frage, der man noch nachgehen muss, wie weit sich der Einfluss in den einzelnen Planeten auswirkt. Zum Beispiel, was auf dem Planeten ist, die jetzt nicht die höheren himmlischen Planeten bilden. Aber auf den höheren himmlischen ist es nicht zu spüren. Wenn du dann tiefer kommst, siehst du einfach, da ist was Unglücksverheißendes, aber nicht direkt auf dem Planeten. Und dann kommst du halt zum mittleren Planetensystem. Da gehören ja noch andere Planeten dazu als die Erde. Und da, wie es sich da auswirkt, weiß ich nicht. Wie auf der Erde. Das hören wir im 12. Kanto, wie sich auf der Erde aus. Ja, wie die Leute tatsächlich sehr an ihren Eigenschaften verlieren, an ihren guten Eigenschaften. Da werden viele Beispiele gegeben. Ja? Auch da würde ich wieder Folgendes fragen. Ich würde einfach sehen, was wir haben hier ein Prinzip, wir wollen Krishna-Bewusstsein verbreiten. Wenn beispielsweise jemand das Buch klaut und du setzt ihm nach, was man tun sollte, dann kann man sehr oft das Buch gewaltlos zurückkriegen. Also ein bisschen Gewalt, ein bisschen ruckelig und sagen, hey, das geht auf dich. Aber wenn man merkt, der lässt es also jetzt drauf ankommen und das geht nur mit einer körperlichen Auseinandersetzung, dann würde ich es für schädlich halten für die Gesamtsituation. Wenn du nämlich dann dich darauf einlässt, wird dieser Sankirtan, musst du den Sankirtan-Ort womöglich verlassen, weil für einige Zeit Leute darüber sprechen werden, wie es da zu einer Auseinandersetzung kam. Wenn jetzt aber irgendwo im Wald jemand ist und der nimmt dir das Buch weg und du hast im Augenblick diese Chatriya-Natur, dann kannst du dir entschlossen zurückkriegen, das Buch. Ne? Also, ne, die machen auch keinen sehr, ich meine, das ist der andere Punkt, die machen keinen Fortschritt, wenn man das so zulässt. Ich würde so sagen, man muss das Prinzip verstehen, nicht? Und dann entscheiden in der Situation. Aber sie, auf der anderen Seite, wir müssen verstehen, wir brauchen nicht die Karmis zu züchtigen. Wenn wir in dieses Bewusstsein reinkommen, wir müssen den Karmis das zeigen oder ihn jetzt sie unterweisen und ihnen sagen, wie das geht. Das geht nicht. Wir sind Mönche. Um das, dieses Konzept zu realisieren, müsste eigentlich eine Krishna-bewusste Regierung da sein. Denn und es müsste von der Regierungsebene her dieses Wissen gegeben werden, wie man sich verhalten soll den Devotees gegenüber. Wenn wir das erzwingen wollen, das wird niemals etwas werden. Also dieses Konzept ist verkehrt. Wir müssen uns lieber abhängig machen von Krishna. Vielfach ist es auch so, dass Devotees, die von sich her eine Neigung zur Aggressivität haben und ein Ishamani haben, den Geist eines Kontrollierers, dass sie in diese Situation wiederholt gesteckt werden von Krishna. um korrigiert zu werden. Wir haben einmal die Erfahrung gemacht, dass es sehr schlecht wurde mit der Buchverteilung, nachdem die Zeitungen so viel Unrat über uns verbreitet hatten. Das war zu der Zeit 1976, wo auf das Schloss dieser Überfall gemacht wurde. Und danach war die Presse sehr schlecht für uns. Und es gab öfters Gelegenheiten, wo Leute, die äußerst aggressiv gesonnen waren, sich mit den an die Devotis wandten. Und zu dem damaligen Zeitpunkt haben wir daran gedacht, dass jeder eine Tränengas-Sache haben sollte. So. Und das kam dann dazu, dass die Devotis die hatten, aber stellte sich dann heraus, dass die immer mehr in Schwierigkeiten kamen, weil die das Bewusstsein hatten, jetzt bin ich unanfechtbar mit meiner kleinen hier Gasampulle. Und die kamen immer mehr in die Situation heraus. Da haben wir schließlich beschlossen, dass wir das Ganze unterbinden würden, die Bodhis so mit dieser um dieses Bewusstsein wegzukriegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sangetan, die Bodhis müssen vielleicht manchmal etwas haben im Wagen, weil es gibt so viele verrückte Leute und die werden noch verrückter und verrückter. Das werdet ihr im Sangetan-Meeting besprechen, ob das angebracht ist oder nicht und so weiter. Aber wenn jetzt jeder Einzelne nicht Sorge trägt, seine Mentalität hier zu verändern, dann wird er wirklich in Schwierigkeiten reinkommen. Das ist genauso wie, ich kann dir ein einfaches Beispiel geben, eine lustvolle Frau, wenn die auf der Straße geht, wird sofort die lustvollen Blicke von lustvollen Männern anziehen. Das ist irgendwie so funktioniert das auf einer feinstofflichen Ebene. Und ein Schläger, der über die Straße geht, also durch die Diskotheken geht, es gibt solche Leute, die werden sofort von diesen Leuten, zum Beispiel Lago, es gibt einen Devotee, der kann sich nichts Besseres wünschen, als einfach möglichst 10 Leute auf einmal, die ihn angreifen, bewaffnet. Das ist für ihn das Höchste der Ekstase. Da lebt er nur für, da wartet er für. Dafür isst er, dafür schläft er und dafür lebt er. Nicht? Und der kommt laufend in diese beneidenswerten Situationen. Nicht? Laufend zieht das praktisch an. Und das ist der Punkt. Meine Auseinandersetzung mit Gewalt, und es gab Zeiten, wo ich sehr exponiert war, ist immer so gewesen, in jungen Jahren im Krishna-Bewusstsein kam es manchmal dazu, dass ich meine alten Tricks, meine fiesen Tricks anwenden konnte. Ganz am Anfang, da hatte ich noch dieses Bewusstsein, und später dann immer kam es so, dass immer wenn ich angegriffen wurde, Leute da waren, die Angreifer abgewehrt haben. Und es gab eine Situation, wo wir laufende diese, da waren auf den Pop-Festivals, wo betrunkene Rocker laufend uns angreifen wollten. Nicht? Ich hatte das einmal in der Woche, diese absolut brenzligen Situationen. Nicht? Und kam also jedes Mal, es war fast, kam jemand rein und hat ihn dann weggetragen oder was anderes gemacht. Gut. So, ja, die letzte Frage. Ich ziehe es vor, diese Frage nicht in der Öffentlichkeit zu beantworten. Aber sie wird schon diskutiert. Im Augenblick noch. Ich habe auch keine Antwort, ehrlich gesagt, auf diese Frage. Es gibt da verschiedene Stimmen dazu. Wenn das Haus einem gehört, da gibt es also so feine Unterscheidungen. dann ist es völlig okay. So, anyways, ich will das hier nicht sagen. Fertig. Ich kontrolliere meine Zunge. I'm sorry, ich kann, das gibt bestimmte Fragen, die kann, musst du verstehen. Das ist, ob er sie so beantwortet oder so, man ist der Verlierer. Ich würde sagen, lass uns predigen wie die Hölle. In der Hölle, meine ich, in der Hölle. Das ist ja hier so. Und es wird schon was passieren. Es wird schon was passieren. Jetzt zum Beispiel, vielleicht gibt uns Krishna eine super Form. Könnte sein. Könnte sehr gut sein. Es wird schon was passieren. Krishna hat seinen Plan. Was du meinst, was meinst du, Finn? Man spürt irgendwie, Krishna hat einen Plan. Ne? Ja, und wie viel Uhr hat die von wo? Breit, beim Breitscheidplatz, ne?
Ja.
Gut, um 16 Uhr beim Breitscheidplatz und um 15 Uhr hier zum Treffen. Für Harina. Wäre sehr nice, wenn wir möglichst viele Devotees haben. Ich will jetzt aber nicht sagen, da sind bestimmt Sankirtan-Marathon-Devotees unter euch. Ihr habt selbstverständlich euren Marathon und also, aber sehr gut, wenn viele kommen, denn wir wollen versuchen, das Sonntagsfest morgen zu einem vollen, einfach ein schönes Höhepunktfest zu machen. Gut, Hare Krishna.